Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer Spezial- und Sonderfolge MS Live. Gestern technisch nicht geklappt, heute wiederholt dank der Engelsgeduld von Miro, meinem lieben Gast. Wir sprechen heute über Elon Musk, den großen Visionär, der uns gerettet hat, der mit Twitter die digitale Welt revolutioniert oder der vielleicht insgeheim eigentlich Teil der satanischen, transhumanistischen Elite ist und Leute wie Miro in den Abgrund führt. Das ist ein bisschen das Thema heute. Ich möchte nicht nur sprechen über Lina Ciccarino, den neuen CEO auf Twitter, sondern ganz allgemein über die Rolle Elon Musks und auch die Rolle Twitters in der rechten Gegenöffentlichkeit. Und dich kennt zwar jeder schon, Miro, dennoch der Höflichkeit halber gebe ich mal dir das Wort, damit du dich vorstellen kannst und vielleicht so mal deine grundlegende Sicht der Dinge klarlegen.
Ja, ich bin auch einer der vielen Schwobler da draußen, für die mich nicht kennen. Und bin jetzt seit mehreren Jahren mit dem, was ich hier mache, selbstständig, also eingetragen als freier Journalist, ist aber kein fester Beruf, wie auch immer. Auf jeden Fall mache ich das schon sehr lange, habe schon mehrere Accounts verloren, YouTube leider nicht wiedergeholt. Das kommt vielleicht irgendwann nochmal, dass ich mir die nochmal zurückhole, weil das nicht rechtens war. Auf jeden Fall Twitter vor kurzem verloren, wiedergeholt. Bin da ganz kurz davor, die 20.000 jetzt zu knacken. Also, wenn ihr rüberkommen wollt, es sind, glaube ich, nur noch 30 Leute oder sowas, dann habe ich die 20.000 tatsächlich voll und ja, bin sehr angetan von den Entwicklungen auf Twitter, die das Ganze so mit sich zieht. Und da gibt es auch sehr kontroverse Debatten im eigenen Lager, was ich sehr interessant finde. Und deswegen finde ich es auch gut, heute dann bei dir zu sein, Martin.
Das finde ich auch sehr gut und du hast es weggenommen. Ich sage es jetzt nochmal, bitte folgt alle Miro auf Twitter. Du hast ihnen von kurzer Zeit gezeigt, das finde ich auch großartig, wo du eigentlich wärest, wenn man dich nicht überall zensiert hätte, auf YouTube und überall, ja, was hier eigentlich du für eine Reichweite, für eine Wirkung hättest. Ich finde es besonders gemein bei dir, weil ich bin ja eigentlich ein, ja, ich bin ja ein böser, weißt du, hypervölkischer, ultra-turbo-Nationalist und so laut Presse. Aber du bist ja eigentlich nur ein freundlicher Libertärer. Ja, also ich habe nie ganz kapiert, warum du sogar als allererster im deutschen YouTube-Game einfach wirklich wegzensiert wurdest. Und ich fände es auch fair und gut, wenn du YouTube wieder zurückbekommen würdest. Ich wollte das nicht irgendwie abwerten. Ja, deine
Nee,
Rolle. Ich meine,
ich
wieso
verstehe
du?
das.
Ich verstehe es nicht. Ja.
Nee, ich verstehe den Punkt. Das hat mich ja auch immer verwundert, dass es mich getroffen hat. Klar, man kann jetzt sagen, so in der Vergangenheit Kram, ja, ich hatte Kontakt zu euch, ich bin jetzt auch bei dir im Stream und so weiter. Aber es rechtfertigt das alles nicht so ganz. Ich habe heute auch interessanterweise, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber auch eine Absage von einer Firma bekommen für Werbung, für die ich eigentlich, also ich wollte für die Werbung machen, für ein geiles Produkt. Muss auch wirklich sagen, aber auch da rechts radikal oder sowas, also diese üblichen Kampfbegriffe, deswegen können sie nicht mit mir werben. Schade drum, aber ja, denen scheint es gut zu gehen. Auf jeden Fall verwundert es mich auch immer mal wieder, dass es dann mit solchen Dingen auch mich trifft. Hat ja auch schon, ja, nee, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, sonst kommt das wieder hoch. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es das eine oder andere Mal an Dingen, wo ich halt denke, das ist vielleicht eher andere treffen würde als mich, aber vielleicht waren meine Inhalte einfach zu hip, keine Ahnung.
Gut, dass du nicht gesagt hast, sollte, weil wir wollen nicht ganz alle Meinungsfreiheit haben. Aber ich finde das auch eine ganz wichtige Lektion, insofern, dass man mit den YouTube-Chaos-Göttern und ihrem Zensurzorn einfach nicht rechnen kann. Es ist völlig unmöglich zu sagen, ja, wenn ich jetzt in diesem Rahmen bleibe, dann, dann werde ich nicht gelöscht. Ja, es kann jederzeit passieren. Es reicht, wenn irgendwer im Southern Poverty Law Center dich nicht mag oder wenn du irgendwie durch einen viralen Klick mal in die Höhe gespült wirst. Bam, Zensurhammer ist da und ganze Existenzen sind vernichtet. Wir kennen das Ganze, Miro und ich haben ja von digitalen Unionen und BitChute, YouTube-Streiks, ja, da werden Erinnerungen wach, wirklich unser Möglichstes getan, immer wieder versucht, Dinge wie Odyssey promotet, Getter promotet, versucht, alternative Plattformen aufzubauen. Telegram ist, glaube ich, dann unser entscheidender Rettungsanker geworden. Du hast hier 42.000 Abonnenten auf Telegram, ja, was auch allerhand ist, weil sich die hochzuarbeiten, ohne einen YouTube-Kanal zu haben, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist wirklich Knochenarbeit. Ja, du musst das Zehnfache in Energie reinstecken und kriegst die Hälfte oder ja, ein Drittel raus an Rückmeldung. Finde ich top und finde ich sehr gut, aber ich stimme dir auch völlig zu und ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, Telegram allein reicht nicht. du hast eine eigene Blase, du erreichst kaum mehr neue Leute, das wirkt sich auf dich selber auch negativ aus, auf die anderen Leute auch. Man muss diese Blase durchstoßen und dazu haben wir jetzt Twitter. Ich finde es großartig, wie du auf Twitter, dass du auf Twitter reaktiviert wurdest. Ich finde es auch super, dass du sehr derartig viel Zeit hineinsteckst und freue mich sehr, dass du den Account auch wieder hast. Und das verdanken wir Elon Musk. Ich würde sagen, bevor wir vielleicht auch was kritisch Sachen an ihm aufwerfen, vielleicht fassen wir mal zusammen, was wir ihm verdanken und was Positives an diesem Mann ist. Und da glaube ich, kannst du am besten drüber sprechen.
Ja, ich bin ja schon innerhalb der Blase auch als derjenige, der bekannt, der sich schützend vor Elon Musk wirft, sobald da ein bisschen Kritik kommt. Nee,
Kann
es
das
gibt da
Meme nicht
wirklich,
einblenden, aber.
ja. Es gibt da schon sehr viele gute Entwicklungen. Das hat angefangen damit, dass er die ganzen woken und unnützen Mitarbeiter rausgeschmissen hat. Ist ja auch Klassiker in so woken Unternehmen, dass Leute in diesem Unternehmen gehalten werden, die eigentlich für die Arbeit gar nicht so relevant sind. Der hat ja am Anfang 80% der Leute rausgeschmissen. Nach und nach kam dann der ein oder andere wieder. Und es ist auch jetzt so, dass Twitter wieder nach ein paar Leuten sucht, aber dann halt wirklich nach bestimmten Leuten. Und die Leute, die dann da reingehen, die, denke ich mal, gehen da auch alle mit Herzblut rein. Ich habe jetzt auch vor kurzem gehört von einem amerikanischen Journalisten, der gesagt hat, der da auch unterwegs war bei den Mitarbeitern, der gesagt hat, dass da jetzt eine ganz andere Stimmung auf Twitter herrscht, dass die Leute, also die Mitarbeiter selbst hinter diesem ganzen Meinungsfreiheitsweg, der da noch eingeschlagen wurde, stehen. Also kann man jetzt nicht für alle sagen, aber eher so, sag ich mal, die grobe Stimmung. Und deswegen hat er auch gesagt, ist es ja gar nicht so einfach, diese ganzen Mitarbeiter umzustimmen. Generell hat Twitter für sehr viel Transparenz gesorgt. Die Twitter-Files, die veröffentlicht wurden zu Corona und ja, zu sämtlichen anderen Themen, die da auch diesen Deep State-Einfluss gezeigt haben, die FBI-Agenten oder ehemaligen FBI-Agenten, die für Twitter gearbeitet haben, die da wie der Tim oder John Baker oder keine Ahnung, auf jeden Fall Baker mit Nachnamen, dieser FBI-Agent, der dann auch rausgeflogen ist und so weiter. Haben da sehr viel offengelegt, auch den Algorithmus offengelegt, was vorher nicht passiert ist, haben dieses ganze Prinzip hinter der Verifizierung und der Reichweite praktisch umgewandelt, mehr zu den Menschen, also demokratisiert im Endeffekt. Vorher war das so ein Insider-Club, mehr oder weniger. Man hat die Verifizierung, so wie ich es verstanden habe, nur über Connections oder sowas bekommen, aber jetzt nicht nach einem logischen, demokratischen System. Und das ist halt jetzt auch anders. Damit verbunden, wenn man Zeit hat, man auch mehr Reichweite, was auch völlig in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Und dadurch hat sich da das ganze Machtgefüge verändert, und zwar insoweit, dass kaum noch Propaganda auf der Plattform funktioniert. Das heißt, wenn da Artikel gepostet werden, die immer gleichen Lügen gepostet werden, das wird komplett zerrissen und die Leute werden immer mutiger. Auf der anderen Seite werden die Woken immer stummer.
Das stimmt. Es gibt klar auf Twitter einen Trend in die richtige Richtung. Ich möchte nicht sagen Rechtstrend, sondern einfach einen Trend in Richtung freie und offene Debatte. Besonders witzig war auch, wie die Linken dann empfindlich und wehleidig darauf reagiert haben, darauf, dass nicht mehr zensiert wird auf ihrer Plattform, ja, und uns 100-mal erzählt haben, dass sie jetzt gleich morgen aber ganz sicher nach Mastodon gehen werden und nicht mehr seit twittern, was sie nicht gemacht haben. Ich fand besonders genial, auch hinzuzufügen, ein paar Dinge, die mir persönlich gefallen. Musk ist auch ein bisschen ein Meme-Lord, ja. Bevor er Twitter gekauft hat, hat man schon gemerkt, dass er immer wieder Memes gepostet hat. Dann geht er mit einem Abwaschbecken in das Gebäude rein und sagt, let it sink in, um einen Dad-Joke und Wortwitz zu bringen. Ich fand richtig geil von ihm erstens die Möglichkeit, ich glaube, das ist eh schon noch erwähnt, ich weiß nicht, ob explizit, Anmerkungen unter Tweets zu bringen, ja, dass man quasi dann Fact-checken kann, aber auch die Pressemeldung des Mainstreams und dass Musk dann BBC zum Beispiel, glaube ich, war es, und andere Staatssender als staatlich finanzierte Medien gekennzeichnet auf Twitter. Das ist einfach lustig, man merkt, der Typ ist einfach, hat einen anarchistischen Humor, er bildet sich eine eigene Meinung. Würdest du aber sagen, dass Musk ein Rechter ist, ein Konservativer, oder wie würdest du ihn bezeichnen? Während du sagst, ich höre dich aber, muss ich ganz kurz das Handy, ein Ladekabel fürs Handy holen und schalte mich kurz off von der Kamera. Aber wie würdest du Musks politische Einstellung bezeichnen?
Musk würde ich als freiheitlich denkenden Menschen einschätzen. Also er versucht tatsächlich immer absichtlich auch in beide Lager reinzugehen, um da zu gucken, also da in irgendeiner Weise halt eine Kommunikation zu schaffen. Das ist ja auch die Idee jetzt hinter Twitter. Das ist nicht, das soll eine rechte Plattform werden oder sowas, sondern er will tatsächlich dafür eine offene Debatte sorgen, dass die beste Information sich durchsetzt. So nach dem ganzen Hin und Her abwiegen. Ich weiß, dass er mal gepostet hat, dass er Jünger liest. Und da, ja, da gibt es natürlich schon so Hinweise, dass das so ist. Und ich meine, klar, er äußert sich auch ganz klar gegen die, also er nennt es ja auch den Woke-Mind-Virus, der da um sich geht. Er distanziert sich da ganz klar und positioniert sich da ganz klar. Nichtsdestotrotz sucht er immer und immer wieder auch den Kontakt zum anderen Lager, sage ich jetzt mal. Und versucht das halt. Also will da wirklich eine Debattenkultur schaffen. Deswegen glaube ich, auch wenn man ihn von außen ganz klar auch dem rechten Spektrum zuordnen kann, würde er sich selbst, glaube ich, nicht dazu ordnen, sondern einfach als freiheitlich denkenden Menschen.
Ich glaube auch freiheitlich-libertär ist der beste Stichwort. Es gibt auch Tweets, wo er sagt, dass man legale Einwanderung massiv erhöhen soll. Also sicher kein Konservativer, kein Traditionalist, kein Reaktionärer, kein nationaler Patriot oder sonstiges. Auf gar keinen Fall auch irgendwie so ein Alt-Right-Vertreter. Ich glaube, man kann aber sicher so als einen ja, Libertären im weitesten Sinne bezeichnen. Ich glaube, er ist kein großer Fan von Sozialismus oder Planwirtschaft. Aber natürlich muss man auch sagen, er ist auch ein Futurist und es gibt durchaus auch einige Dinge, die, sage ich jetzt mal, die Truther- und Dissidentenbewegung negiert, die man ihm aufstoßen. Er ist auch kein Christ oder kein religiöser Mensch, also er hat auch kein Problem jetzt mit so Satanistensymbol zu spielen. Ich glaube nicht, dass er ein Satanist ist, ja, aber ich glaube, es juckt ihn halt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich an solche Dinge glaubt, ja. Aber es gibt natürlich auch seine ganze transhumanistische Agenda, Forschung, hat ja Projekte finanziert und betreibt sie, glaube ich, immer noch, die das Gehirn knacken sollen, eine Schnittstelle zwischen Technik und Gehirn und Bewusstsein schaffen sollen. Wie würdest du das beurteilen? Wie würdest du Kritiker und darauf antworten und sagen, Musk ist einfach ein Teil der transhumanistischen Agenda und wenn er sich mit diesen Leuten streitet, ist es einfach ein interner Kampf der Transhumanisten und Globalisten?
Ja, also ich sehe das grundsätzlich so, dass Technik an sich erstmal neutral ist. Selbst eine Waffe ist neutral. Es kommt immer darauf an, welcher Mensch dahinter sich, sitzt, hinter der Technik, was da für eine Absicht dahinter ist. Wenn jetzt ein Elon Musk sagt, dass er mit Neuralink, mit den Chips im Gehirn Krankheiten heilen will, dass er Menschen wieder sehend machen will, dass er den Leuten irgendwie. Was war das noch? Parkinson, dass er da mit Parkinson heilen möchte und so. Bei all dem, wie sich Elon Musk in den letzten, vor allem in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren gezeigt hat, gehe ich davon aus, dass er damit tatsächlich gute Dinge verfolgt, dass er tatsächlich diese Schnittstelle im Gehirn schaffen will, um den Mensch einfach in der gewissen Weise, um Menschen zu helfen und vielleicht, ja, optimieren, ist wahrscheinlich vielleicht auch sein Gedanke, so evolutionsmäßig. Und das kann man durchaus kritisch sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir so ein, also so ein Chip oder auch Verwandten, ob ich das gut finden würde, wenn die das machen würden. Aber ich bin auch keiner, der das pauschal ablehnt, weil man muss einfach mal überlegen, wenn man mal so das mitbekommen hat, wie Leute drauf sind, wenn die Parkinson haben, wenn die richtig anfangen abzubauen oder Leute, die irgendwie von heute auf morgen nicht mehr richtig sehen könnten und die wären dazu in der Lage, aber es ist, belastet sie massiv und so. Im Endeffekt weiß ich nicht, es ist eine weitere Evolution, wie jetzt Leute, die eine Armprothese haben, die man ja teilweise auch schon mit dem Kopf steuern kann und so. Sowas gibt es auch. Das geht ja theoretisch auch schon in die Richtung, weil man hat Elektroden, bla bla, und man kann das dann steuern. Also ich sehe das schon viel differenzierter. Mich nervt es ehrlich gesagt an, sobald man Elon Musk bringt und es, also das Thema Elon Musk aufbringt, kommen dann die üblichen Kritiker. kommen dann mit Gehirn im Kopf und sagen da direkt, damit verfolgt er automatisch nur das Negative. Weil man kann mit Chips im Gehirn nur negative Sachen verfolgen. Und ich sehe das ein bisschen differenzierter, sage halt, dass man damit auch gute Dinge machen kann. Es kommt halt immer darauf an, wer das benutzt. Und wenn jetzt ein Bill Gates versprechen würde, ja, wir machen da mal was Gutes, dann wäre ich da dreimal skeptischer als jetzt bei einem Elon Musk. Weil Elon Musk, ich halte mich an dem, was er macht, was man faktisch messen kann. Und das geht alles in die richtige Richtung. Ich stehe jetzt nicht unbedingt hinter Tesla, ja, muss ich auch nicht, muss nicht auch hinter allem stehen, was er macht, aber grundlegend, um ihn einzuschätzen, ob das einer von der guten Sorte ist oder nicht, dafür hat er sich x-fach für meiner Meinung nach bewiesen, x-fach mehr als irgendwelche Politiker und deswegen habe ich da Vertrauen, dass er damit tatsächlich nichts Negatives verfolgt und die Entwicklung kommt so oder so.
Also das macht jetzt ein anderes Fass auf. Das können wir vielleicht im anderen Mal besprechen. Ich bin nämlich hier schon anderer Meinung. Also ich würde die behaupten, dass Technik grundsätzlich neutral ist, vehement bestreiten. Also für mich gibt es gewisse technische Entwicklungen, wie zum Beispiel Klonen, ja, oder zum Beispiel einen Menschen zu erzeugen, der aus vier Menschen Stammzellen hat, ja, bis hin schon zur Leihmutterschaft, die an sich große Problematiken aufweisen, weil sie einen Menschen in ein Lebensverhältnis oder eine Lebenssituation stellen, ja, die er sich nicht ausgesucht hat und weil sie auch uns alle betreffen. Ja. Wenn auf einmal Menschen geklont werden, sagen, ja, du musst dich ja nicht klonen, du musst deine Kinder ja nicht mit CRISPR perfektionieren. Aber meine Kinder, die nicht mit CRISPR perfektioniert sind, werden damit automatisch zu Menschen genetischer Abfallklasse, wie im Film Gattaca beschrieben. Also ich bin der Ansicht, dass Technik an sich moralisch ist, weil der Mensch an sich eine Neigung oder eine Befähigung zum Bösen und zum Negativen hat. Und wenn du dann, egal ob das ein Musk ist oder ein Gate ist, dem Menschen Befähigungen und Machtpotenzial in die Hand gibst, im Wissen, dass er sie auch böse verwenden wird, ja, dann wird dieser Fortschritt auch zu einem Fortschritt ins Grauen. Und daher muss man wirklich meiner Meinung nach auch, natürlich kann man sagen, ja, es kommt sowieso, ja, aber es ist die Frage, ob man das vorantreibt auch noch und gut findet. Ich finde, es gibt gewisse Dinge, technische Dinge an sich, die nicht mehr neutral sind und positiv und negativ verwendet werden können, sondern an sich negativ sind. Aber was du beschreibst, unterstreicht auch meine Einschätzung. Für mich gibt es zwei Strömungen im futuristischen Lager und die eine wieder eine Cyberpunk-Welt à la Blade Runner oder Altered Carbon und das ist Elon Musk. Das sind halt die liberal Technizisten. Und dann gibt es die anderen, die wollen eine Welt à la Brave New World oder 1984. Und das sind die Technokraten à la Soros. Was sie letztlich wollen, ist schon meiner Meinung nach totale technische Kontrolle. Und die Frage ist halt, ob die dann zentral von einer großen Superintelligenz gesteuert wird oder ob die von hypermächtigen Konzernen wie SpaceX, Tesla und so weiter, also so Konzernaristokratien, chaotisch verwaltet wird. Aber
Ja, ich denke, da muss man halt auch gucken, inwieweit die Technik da geht. Also, ne, ich bin ja jetzt auch kein Freund von Klonen und Menschen zusammenbasteln, damit das Designermenschen werden oder so. Ich habe auch noch
aber
genug
jetzt nicht
Filme.
neutral,
Wie
letztlich.
bitte?
Ist das nicht eine neutrale Technik an sich?
Ja,
Neutrale?
die Technik an sich, also Technik an sich, hat für mich jetzt nicht unbedingt eine Moral, sondern was die Menschen da mit der Technik machen. Und wenn jetzt ein Mensch, sag ich mal, wie Elon Musk jetzt hingeht und sagt, okay, er will spezielle Chips entwickeln, um spezielle Krankheiten zu heilen, ist es immer noch was anderes, wie wenn Menschen hingehen mit der Absicht, mehrere technische Entwicklungen zusammenzubringen und zu sagen, wir nutzen die jetzt alle, um Designermenschen herzustellen und die anderen, wie du sagst, langsam auszusortieren. So, damit finde ich, muss man schon ein bisschen differenzieren.
Aber schau, irgendwann geht es dann so weiter, dass wir sagen, okay, jetzt züchten wir einen Tier-Menschen-Hybriden, weil nur dieser Tier-Menschen-Hybrid kann dann ein gesundes Organ hervorbringen, dass dieses arme 7-jährige Mädchen gerettet werden kann. Dieses Mädchen muss sterben, es stirbt in einer Woche, die Eltern sind traurig. Wie kannst du nur verhindern, dass mir einen Tier-Menschen-Hybriden züchtet, der gar keine Gefühle hat, der auch nicht mehr Gefühle hat als ein Schwein, das du jeden Tag isst, wenn du kein Veganer bist, ja? Weißt du, das ist ein riesengefährliches Argument, weil die transhumanistische Agenda wird immer mit Behinderten und Kranken durchgeboxt, weil da kannst du nichts dagegen sagen, ja? Und da wird immer ein kleiner Punkt genommen, Atomtechnologie oder andere Technologien, alles kann man positiv verwenden, aber letztlich sehe ich hier auch ein generelles Problem der Technik und ich sehe auch ein Problem in der generellen Weltsicht, die Musk hat, nämlich den Futurismus. Aber ich glaube, das führt uns zu weit weg vom Kernthema Twitter. Wir sollten ein andermal drüber reden. Ich finde das sehr interessant, nämlich ich finde halt Musk generell, ich kaufe es ihm ab und ich finde es auch insgesamt aus meiner patriotischen, konservativen Sicht ein Vorteil, wenn er sagt, er will ein Level Playing Field machen, er will ein ebenes Spielfeld aufbauen, er will eben einen freien Wettbewerb der Ideen haben, er will diese woke Ideologie ablehnen. Und ich glaube ganz authentisch, dass auch bei allem Negativen, was ich über ihn auch sehe und wo ich es auch kritisch sehe, an seiner Idee und seiner Agenda, dass dieser Versuch von ihm und dieser Kauf Twitters von ihm ein idealistischer Akt war von ihm, um zu versuchen, die wichtigste Meinungsaustausch- und Diskussionsplattform meinungsfrei zu machen. Das gestehe ich ihm zu und ich glaube, da sind wir auch einer Meinung und jeder, der behauptet, das war von Anfang an ein Masterplan und das war von Anfang an irgendwie schlecht, ja, das halte ich für nicht vertretbar und nicht haltbar, diese Position. Die Frage ist halt jetzt, ist Musk vielleicht damit gescheitert und könnte diese Benennung von Linda Ceccarino als CEO, immerhin World Economic Forum Vorstandsvorsitzende, ist das ein bisschen eine Art Kapitulation von Elon Musk?
Das sehe ich tatsächlich nicht so, weil zum einen muss man da bedenken, dass er nach wie vor Eigentümer von Twitter ist. Das heißt, ja, ihm gehört die Plattform nach wie vor. Er wird danach CTO sein, also er überwacht den technischen Bereich nach wie vor, wird nach wie vor auch Einfluss darauf nehmen. Und ich denke, sobald er merkt, dass das nicht also dass das wieder in eine Richtung geht, wo Beiträge aufgrund von Werbepartnern zensiert werden, dann wird er sie ganz schnell austauschen. Weil, das hat er mehrfach, also mehrfach gesagt, wenn er sich entscheiden muss zwischen Werbekunden verlieren und dass er für Meinungsfreiheit einsteht, dann steht er für Meinungsfreiheit ein und macht Verluste. Meiner Meinung nach hat er sie da hinzugeholt. Einerseits, weil es nicht viele in ihrer Position gibt, die tatsächlich auch so einen Einfluss auf die Werbeindustrie haben. Und Twitter war vorher ein kaputtes Unternehmen, ein finanziell desaströses Unternehmen, das, ich glaube, 3 Milliarden Dollar im Jahr verloren hat. Und das musste man erstmal wieder auf Kurs bringen und es muss auch weiter, damit es weitere Entwicklungen gibt und so, müssen da die Werbepartner, die auch wieder abgesprungen sind, wieder reinkommen. Und ich glaube, er hat sie da reingeholt, weil es jemanden aus dem Spektrum sein muss. Sie war vorher bei Biden, sie war aber auch bei Trump gewesen, hat für ihn gearbeitet. Und klar, sag ich mal, negativen Gesichtspunkte, was WEF angeht und so, da können wir ja gleich noch drauf eingehen, die gibt es natürlich, aber ich glaube, er weiß, also bei all dem, was er bisher gemacht hat, hat er für mich immer und immer und immer wieder bewiesen, dass er ganz genau weiß, was er da macht und er würde doch nicht jetzt die Position nach Monaten der richtig harten Arbeit, wo er gesagt hat, er hat in Büros geschlafen, er hat bei Freunden geschlafen, die Mitarbeiter von Twitter, die hatten teilweise Matratzen nach Twitter rein bekommen, wo dann die Mainstream-Medien wieder gesagt haben, oh, die haben Mitarbeiter, aber die haben das ja auch gerne gemacht, aber die haben sich richtig den wirklich einen abgearbeitet, um praktisch Twitter dahin zu holen, wo sie sind und sie haben monatelang für Meinungsfreiheit eingestanden und so und das würde er meiner Meinung nach nicht leichtfertig aus der Hand geben, deswegen habe ich vollstes Vertrauen in ihn, dass er ganz genau weiß, was er tut und selbst wenn es nach hinten losgeht, kann er sie austauschen.
Du musst mir verzeihen, das klingt dann aber ein bisschen schon wie QAnon, weil eine ähnliche Argumentation gab es auch immer bei QAnon im Sinne von, ja, da würde doch Trump nie eine derartige Klage starten, der würde doch nie Millionen am 6. Januar, den Tag, der in die Geschichte eingehen wird, nach Amerika holen, wenn es nicht einen klaren Plan gäbe. Es kann doch nicht sein, dass all das in nichts mündet und in ein Chaos. Also trust the plan. Es können halt manchmal auch Pläne schiefgehen und scheitern. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen auf Zahlen eingehen, bevor wir auf die Linda Ceccarino nochmal eingehen. Und es ist
Kann
halt
ich nur
so,
kurz dazu
ja,
noch was?
jeder Plan.
Trust the Plan generell bin ich natürlich auch kein Freund von, aber ich finde, man muss unterscheiden zwischen Elon Musk und Trump. Trump war in einigen Punkten ein Schwätzer und Elon Musk, der ist einer der, ich meine, es sind beides auch erfolgreiche Unternehmer, ne? Auch Trump. Aber nichtsdestotrotz finde ich, kann man bei Elon Musk viel genauer messen, seine Taten an seinen Worten. Und daran halte ich mich halt. Und deswegen ist das für mich nicht so ein leeres Trust-the-Plan-Gelaber, was in nichts mündet, sondern ich messe das an seinen Taten.
Ich meine, ich gebe dir recht, aber er ist jetzt sehr erfolgreich, aber Erfolg alleine ist jetzt auch nicht unbedingt ein Marker für Lauterkeit, aber es gibt auch Leute, die Erfolg haben, meiner Meinung nach, halt einfach, weil sie richtig gutes Marketing machen können. Und man muss halt sagen, vieles von dem, was Musk auch gemacht hat, was ein Erfolg da war, war halt auch, weil er auf dieser grünen Welle mitgeschwommen ist. Tesla zum Beispiel, ohne den ständigen staatlichen Förderungen und den Marktvorteilen, die Tesla hat und hatte, ja, und diese ganzen Öko- und Klimawandelgeschichte, frage ich mich, ob das halt so erfolgreich gewesen wäre. Ich will Musk nicht absprechen, dass er ein genialer Geschäftsmann ist und auch unglaublich viele erfolgreiche Projekte auf die Reihe gestellt hat. Aber ich möchte halt auf Dinge, die man ganz objektiv sagen kann, zu sprechen kommen. Twitter hat jetzt 700.000 Abonnenten für Twitter Blue gesammelt. Das ist das Modell, Bezahlmodell von Elon Musk. Das bringt im Jahr 67 Millionen Dollar. Allerdings hat Twitter 4,5 Milliarden an Werbegeldern im Jahr 2021 eingenommen. Und aufgrund von Druck von NGOs und von der linken Presse, weil Musk genau diese Dinge gemacht haben, die wir vorher abgefeiert haben, soll Twitter durch Werbekundenverluste 1,5 Milliarden Dollar verloren haben, sagt man. Ja, er hat natürlich auch sehr viel eingespart durch Entlassungen, aber langfristig sehen wir diesen Tropfen Twitter Blue und dann den heißen Stein, nämlich den wachsenden Druck. Ich verstehe das, dass Chacarino ein strategischer Move war von Musk und das sehen wir beide so, dass dieser Druck gelindert wird, dass jemanden findet, der eine Sprache spricht, einen Vermittler, einen Verhandler, einen Diplomaten quasi, der in dieser Welt vernetzt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht wirklich so ist, dass die Frau Chacarino entweder diese liberale, libertäre Vision von Musk teilt, dass er sie davon überzeugt hat. Sie hatten ja vorher schon Kontakt. Es gibt auch einige Hinweise, sie folgt zum Beispiel der Babylon Bee, Giorgia Meloni, Tulsi Gabbard, Sidney Powell, Jack Posobiec, Lips auf TikTok, Richard Grenell, Mike Pompeo, also diesen ganzen, sag ich mal, liberal-konservativen Leuten folgt sie, was für einen CEO schon mal ganz schön viel bedeutet. Aber ich glaube, das Problem ist vollkommen egal, wie sie drauf ist. Ja? Wenn die 1,5 Milliarden Dollar wieder zurückbekommen wollen und Twitter damit zu einem profitablen Produkt und nicht zu einer ständigen Sinkgrube machen, wo Musk Energie und Zeit hineinbuttern muss aus seinen anderen Projekten, dann müssen sie die Werbekunden wieder zurückkriegen. Und wie kriegen sie die Werbekunden wieder zurück? Indem sie dich löschen.
Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Also ich glaube, da gibt es noch ein großes Spektrum, ohne dass sie da die Zensurmaschinerie dann wieder anwerfen, zumal es, wie gesagt, gegen seine Überzeugung ist. Und er hat ja auch schon gesagt, also ich habe die Zahlen jetzt nicht da, dass Twitter wieder gute Zahlen schreibt, weil sie ja auch so viel eingespart haben an Mitarbeitern, an unnützen Entwicklungen im Hintergrund von Twitter und so weiter, haben Twitter generell viel effizienter gemacht, auch finanziell effizienter gemacht und einfach für wirklich unnötige Ausgaben überall eingespart. Natürlich hat er da sein Interesse daran, jetzt, dass die Werbekunden da wieder an Land kommen und ich glaube, das wird auch ohne große Zensur da gehen. Es kann sein, dass es, wie gesagt, also man kann es ja bei ihr nicht ausschließen. Sie ist, wie gesagt, nach wie vor auch Vorsitzende da von irgendeinem Bereich im WEF und das darf man da auch nicht außer Acht lassen. Aber nichtsdestotrotz wäre das gegen seine kompletten Überzeugungen. Er hat Twitter nicht gekauft, um daraus jetzt ein profitables Unternehmen zu machen, einfach nur, sondern er hat es aus idealistischen Gründen gekauft und da wirklich harte Arbeit über Monate reingesteckt und das würde er sich jetzt nicht wegen sowas nehmen lassen. Nebst dem soll ja Twitter auch so die Everything-App werden. Sie sind gerade dabei, sämtliche Funktionen wieder zu reaktivieren, die Woke-Twitter, warum auch immer, wahrscheinlich weil sie einfach zu faul waren, alle über eine gewisse Zeit lang abgeschaltet haben. Da ist so eine TikTok-Funktion dabei, das heißt, dass man da wieder Videos durchscrollen kann. Periscope soll wiederkommen.
Fleets.
Also, wie bitte?
Die Fleets.
Ja, genau, die Fleets. Periscope soll wiederkommen, also die Livestream-Funktion. Die hat er letztens ausprobiert, 360p und Hauptsache man konnte bunte Herzchen schicken. Das war praktisch das alte System und das wird auch wiederkommen. Das heißt, er versucht da jetzt auf ganzer Ebene mehrere Apps auch anzugreifen aus dem Mainstream. Twitter entwickelt auch, also da kommt jetzt jetzt nächste Woche schon ein separater Videotab im Profil. Das heißt, dass man alle Videos im Profil dann in der Übersicht sieht. Und so, da geht das schon in die Richtung, dass es die anderen Plattformen ablösen wird. Nebst dem haben die Leute immer weniger Bock, sich lange Videos anzugucken. Allerhöchstens solche Streams wie diesen hier. Aber ansonsten merkt man, dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr gering ist. Und ich glaube, wenn Twitter das wirklich macht, auf mehreren Ebenen jetzt mehrere Plattformen auch angreifen wird, dann wird sich das auch rentieren. Dann werden auch, sag ich mal, viele Werbekunden auch an sich wieder zurückkommen, weil die einfach sehen, okay, diese App wird größer, sie wird immer mehr übernehmen. Da soll auch, die sind, er hat auch gesagt, ja, vielleicht auch Dating damit verbinden, was auch immer. Da hätte man endlich mal auch funktionierende Dating-Plattformen, die nicht nur Scam ist. Und dahingegen kann sich das alles entwickeln und demnach, glaube ich, ist da sehr viel Potenzial auch noch vorhanden, wo sehr viel Geld auch dahinter ist. Und man hat ja gesehen, dass sie in den letzten Monaten extrem viel Entwicklung durchgemacht haben, technisch, dass sie ja da sehr viel wieder aktiviert haben und erweitert haben. Und ich denke, wenn das in der Richtung weitergeht, dann wird das sowieso rentabler alles.
Ich bin nicht ganz überzeugt, weil Rentabilität von solchen Plattformen, die am Anfang sehr viel investieren, um Marktführer zu werden, ergibt sich am Ende nur über Werbekunden, ja, weil die Plattform davon lebt, dass sie gratis ist. Und wenn die Plattform gratis ist und ein genialer Service ist, wie jetzt Google, Google Mail etc. pp., dann bist du halt das Produkt, weil Google dann deine Daten verkauft oder halt über Werbung dich adressiert und anteasert. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du halt in die Richtung gehen, dass das Produkt selber, die App, monetarisiert wird und Geld kostet. Das geht dann auch, dann hast du nicht diese Masse und du brauchst auch die Werbekunden nicht, weil du halt selber Geld von den Nutzern bekommst. Das geht uns ja allen auch so. Wenn du jetzt quasi einen YouTube-Kanal hast, als Influencer kannst du quasi Werbegeld über YouTube bekommen, ja, oder eine Werbeeinschaltung machen. Wenn du Alex Jones überall gebannt bist, dann was machst du? Machst du einen privaten Club an Leuten, die halt quasi hinter einem Paywall deine Sendung anschauen können. Und für mich ging Musk ein bisschen in die letztere Richtung, weil er mit Twitter Blue versucht hat, Einnahmen zu generieren, die Werbekunden ausgleichen sollen, wenn die Zahlen, die ich habe, stimmen. Es können nicht falsche Zahlen sein. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern die Einsparungen sich hier auswirken. Ist aber der Verlust, also die Einnahmen sind hier und der Verlust ist hier. Ja? Und wenn das so weitergeht, wird er nach wie vor Minus machen. Wenn er dann die App noch beliebter macht, ja, dann bringt ihm das nicht Geld, es kostet noch mehr Geld, weil die Beliebtheit der App kann sich nur finanziell in Werbekunden oder mehr Twitter Blue-Usern niederschlagen. Wenn man aber jetzt das Wachstum der Twitter Blue-User extrapoliert, braucht das 20, 30, 40 Jahre, bis er überhaupt an der Stelle ist, dass er dann diesen Werbekundenverlust ausgleichen kann.
Ja, also ich sehe da im Moment. Oder er geht halt jetzt hin mit den weiteren Funktionen, die da hinzukommen, schafft dann halt noch mehr Anreiz, dass, sag ich mal, noch mehr Leute oder dass es noch ein anderes Bezahlsystem gibt. Also beziehungsweise die sind auch gerade dabei, so Micropayments sind die auch gerade am implementieren. Das heißt, dass du für ein komplettes Abo bezahlen musst bei irgendwem, um einen Artikel hinter einer Paywall freizuschalten, sondern so Micropayments, ein paar Cent oder ein Euro oder was auch immer. Und man sieht ja auch an Spielen, die leben heute nur noch von solchen Micropayments teilweise. Das heißt, dass sie komplett darauf verzichten, absichtlich und sagen, ja, wir stellen etwas kostenlos zur Verfügung, irgendein Spiel, und die machen Unsummen an Kohle mit Micropayments. Natürlich, wie gesagt, wie du es ja auch schon gesagt hast, ich glaube, das ist noch eine Riesenaufgabe, die ganzen Werbekunden auch zurückzubringen. Und deswegen hat er sie jetzt, die Iaccarino da auch da reingeholt, meiner Meinung nach. Das wird natürlich auch ein Hauptfokus von ihm nach wie vor sein.
Die Werbekunden zurückbringen, sorry, wenn ich unterbreche. Also was jetzt Mikrotransaktionen betrifft, ich sehe kein Geschäftsmodell. Es gibt kein Vergleichbares, wo eine App, die auf Reichweite setzt, durch Mikrotransaktionen und Subscribes sich finanziert. Aber die Werbekunden, die jetzt sind ja gegangen. Warum? Weil in die ADL und das Southern Poverty Law Center gesagt hat, schaut her, euer Werbeclip ist direkt unter einem PP-Meme aufgetaucht. Ja? Von diesem und diesem Account. Und es gibt die und die Liste an Leute, die gebannt werden sollen, damit Twitter quasi wieder safe ist. Ich glaube, das ist ein Greenblatt, das sich mit Musk getroffen hat, hat dazu nichts geführt. Und jetzt werden die dem Musk eine Liste hinlegen oder der Chakarine und sagen, die und die und die Leute müssen gelöscht werden. Erst dann gehören wir mit dem Druck auf Pepsi-Cola und auf Bud Light auf, damit die wieder werben. Plus Twitter muss eine Diversity- und Gender-Netiquette unterschreiben. Dann hören wir auf, diesen Vogue-Capital-Unternehmen zu sagen, dass sie hier nicht werben dürfen. Also die Macht liegt bei den Hohepriestern des Schuldkults, des Vogue, der Boko Haram.
Die haben ja, die aber Macht. Um da mal kurz reinzugrätschen, das wäre tatsächlich etwas, da kann er die App gleich verkaufen, weil das wäre gegen seine kompletten Überzeugungen. Er hat die ganze Zeit, spricht er vom Woke Mind Virus, sagt, dass das die größte Gefahr für die Menschheit ist und so weiter. Und dann praktisch, wenn er damit anfängt, praktisch so viele Richtlinien da wieder in Twitter implementieren zu lassen, wo er jetzt auch, wie du es ja anfangs auch gesagt hast, mit den Community Notes, dass man da ein demokratisches Faktencheck-System hat, wo verschiedene Nutzer da tatsächlich das beste Argument gegeneinander abwägen können, damit so eine Notiz überhaupt erstmal erscheint. Das heißt nicht wie beim Volksverpetzer oder was auch immer, irgendwelche Organisationen im Hintergrund diese Notizen schreiben und dann tauchen die unter irgendwelchen Beiträgen auf. Nein, er hat das alles demokratisiert, über Monate hinweg, warnt die ganze Zeit davor und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, wenn sie jetzt CEO ist und dann die Firmen an sie herantreten und sagen, ja, wir brauchen die und die Richtlinien, hier soll alles woke werden wieder und hier sollen haufenweise Leute gesperrt werden, dass er dabei sitzt und das alles passieren lässt. Ja, und nebst dem hat er es auch mehrfach schon im Vorhinein, da soll ja jetzt auch so eine Live-Diskussion dann kommen in so einem Twitter-Space mit der Jacarino und ihm. Da hat er vorher mehrfach auch gesagt, dass das nicht der Fall sein wird, dass er, wie gesagt, nach wie vor für Meinungsfreiheit da einstehen wird, dass Twitter nach wie vor eine Plattform dafür sein wird. Das ist die Hauptaufgabe, sag ich mal, warum er diese Plattform überhaupt gekauft hat. Und er weiß, er ist sich, sag ich mal, dieser Riesenaufgabe bewusst, war er auch schon vorher, bevor er überhaupt Twitter gekauft hat. Als er Twitter gekauft hat, war es ja noch viel schlimmer. Da waren diese ganzen Mitarbeiter, da waren diese ganzen Agenten drin und Twitter war noch viel mehr verschuldet, als es jetzt der Fall ist. Und deswegen glaube ich keine Sekunde, und ich messe das an dem, was er macht, was er bisher gemacht hat, dass das wieder in so eine woke Richtung gehen wird, wo dann wieder solche Richtlinien implementiert werden, Leute zensiert werden.
Sagte die Wahrheit seiner Tochter, das Zeit und das wird dann die Zeit weisen. Ich will nochmal klar sagen, ich will jetzt Jacarino und Musk keinen Vorwurf machen. Ich sehe auch gewisse Sachzwänge. Ich habe so eine provokante Frage, die zu einem weiteren Thema führt, nämlich auch einer möglichen Problematik, die ich sehe. Würdest du auch so vehement für Musk eintreten, das gut sehen, wenn du zu den Unglücklichen gehören würdest, die nicht auf Twitter reaktiviert wurden? Denn da ist ja auch eine Scheide gegangen. Einige Leute wurden reaktiviert, auch im englischsprachigen Raum. Keith Woods zum Beispiel, Patrick Casey, weil Leute, die ich kenne, andere nicht. Zum Beispiel Tommy Robinson, Nick Fuentes, Alex Jones, ja, wurden nicht auf die Plattform zurückgelassen. Sprich, es gibt also auf Twitter keine Meinungsfreiheit, nach wie vor nicht, was die Plattform unterscheidet von Getter, von Gab, von Rumble und all diesen anderen Plattformen, die eine echte Meinungsfreiheit Agenda haben und sagen, wir halten uns an die nur an die staatlichen Gesetze. Bei Twitter gibt es sie nicht. Es gibt nach wie vor einen arbiträren Rahmen an Leuten, die als zu kontrovers gelten, sogar jetzt, weil das vielleicht dann nicht 1,5, sondern 2 Milliarden Dollar Verlust bedeuten würde. Also die provokante Frage brauchst du nicht beantworten, aber was garantiert dir, dass dieser arbiträre, durch nichts garantierte, durch keine sachlichen Argumente gerechtfertigte Rahmen, mein Appeal, mich auf Twitter wieder zuzulassen, wurde endgültig und für immer abgelehnt, dass sich der nicht morgen wieder gegen dich verschiebt, ja, und dich rausschmeißt. Also, das ist der Unterschied zu Getter zum Beispiel. Auf
Ja,
Getter weiß ich, da wird das nicht passieren.
du hast die Garantie nie. Und die Garantie hast du auch auf keiner
Doch,
Plattform. Die hast
auf
du,
Getter schon.
nein, die hast du auch auf Getter nicht, weil auf Getter können auch diverse Menschen Einfluss nehmen. Man hat es ja auch gesehen bei Periscope und so weiter. Nicht Periscope, wie ist denn die andere Twitter-Plattform nochmal? Die auch wieder gelöscht ist. Auf jeden Fall
Ich
gab es ja noch.
gebe recht, die garantierst du nie, aber das hat sehr unterschiedliche Level an Sicherheit. Ja.
Ja, aber du hast, sag ich mal, auf den Alternativplattformen da aber auch nicht den Anspruch, dass du viele Leute damit erreichst, dass du im Mainstream stattfindest. Das Ding ist, das ist eine weltweite Plattform, die hat natürlich einen ganz anderen Anspruch und eine ganz andere Problematik als jetzt so Getter oder sowas. Das sind Nischenplattformen. Auch Telegram ist eine Nischenplattform. Bedeutet, die werden niemals, also wir könnten die unterstützen, wie wir wollten, solange die diesen straighten Korridor da fahren, dass sie sagen, wir positionieren uns hier ganz klar, werden sie nie dieses Wachstum haben.
Wenn nicht, weil ich gebe dir recht, aber stelle vor, Twitter würde finanziell komplett ruiniert werden, alle Werbekunden abspringen, es würde wirklich ein Mastodon entstehen, eine linke Plattform, ja. Twitter würde auch radikal an Usern verlieren, weil es immer weniger hat und würde dann zu einer Art rechten Plattform werden, die aber noch sehr groß ist. dann wäre das gut und also dann wäre das schon möglich und genau das ist das meiner Meinung nach das Ideale, was passieren könnte. Weil was jetzt wieder meine große Problematik mit Twitter ist, es ist wieder den Leuten Sand in die Augen gestreut, wieder sind alle begeistert, wieder glauben alle, nein, jetzt können wir endlich auf einer großen Plattform mitmachen. Es geht jetzt doch, Twitter kann unser Ersatz für YouTube werden, wir sind doch nicht gebannt und gesperrt. Und das, was wir eigentlich schon 4, 5 Mal erkannt haben, wir müssen eine eigene Plattform aufbauen, die vielleicht nicht weltweit groß genug wird, die aber so stark wird, dass sie einen eigenen internen Plattformeffekt hat, der eine gewisse Macht aufbaut. Ja. Wir müssen diese Sphäre brechen. Weil in der von Woke Capital, von Werbekunden, von Geschäftsbanken, von BlackRock und Co. finanzierten großen Welt wird man uns niemals stark werden lassen. Das ist der entscheidende Punkt, ja. Der Grund, warum zum Beispiel Alex Jones oder Leute wie ich auf Twitter nicht zugelassen sind, ist, weil wir halt für eine gewisse Kritik stehen, die nicht von den Globalisten erwünscht ist. Andere Kritikpunkte sind noch okay, die werden gerade zugelassen, aber morgen zum Beispiel sagen die Globalisten, wir wollen keine Kritik mehr zum Transhumanismus oder zu Covid. Jetzt kann man über Covid wieder frei sprechen. Dann wird so eine woke Plattform wie Twitter oder so eine in woke Capital eingebundene Plattform wie Twitter alle rauslöschen. Und was ich jetzt sehe, ist, dass jetzt die Lage für Plattformen wie Getter oder Rumble wieder schwieriger wird, dass sie an Reichweite verlieren, dass die Lage für die Leute, die nicht im Twitter-Club jetzt drin sind, wieder krasser wird. Ja, du weißt ja genau, wie das war, wenn man von YouTube gesperrt wurde.
Ja, aber
Für
auch
die
mal da
Jugendlichen.
kurz auf Getter einzugehen. Die Plattform, da sag ich mal, die haben sich auch selber nachher ein Bein gestellt. Die haben ja auch Influencer gehabt, die Werbung für die Plattform gemacht haben und die wurden nach und nach alle rausgeschmissen aus der Unterstützung. Ja, da kannst du dann auch nicht, sag ich mal, immer darauf bauen. Oder wir hatten
Ich sage, es
die
ist ein perfektes
nee,
Getter.
aber
Ich will
ich
Getter jetzt auch
sag,
nicht promoten. Ich benutze es
nee, ich
gerne, ist
sag,
okay. Aber Getter hat natürlich nie den Effekt von Twitter. Aber ich sage nur, das Problem ist, ich glaube, am Ende hängt das alles nur an einem einzigen Haken, nämlich Elon Musk. Gegen alles andere steht gegen ihn, die gesamte Geschäftswelt, alle Leute. Es gibt da keine Substanz. Ja, das ist wirklich ein Ausnahmefall. Und wenn Musk morgen einen Unfall hat oder irgendwas passiert, man weiß es ja nicht. Ja. Dann ist dieses ganze Phänomen wieder vorbei. Und was passiert ist, sehr viele Leute haben dann die Zeit und Energie nicht mehr in alternative Plattformen gesteckt, haben auf Twitter vertraut und mit einem Klips ist alles, was du dir aufgebaut hast, weg. Also ich sage, man sollte Twitter zwar nutzen, aber ausschließlich und nicht ausschließlich, aber primär 90%, um Telegram zu stärken, Getter zu stärken, also Dinge zu stärken, die wirklich stabil sind, weil ich traue dem nicht. Ja? Also ich glaube nicht, dass das durchhaltbar ist. Ich glaube nicht, dass die Leute, die wirklich das Geld und die Macht in der Hand haben, das zulassen würden, dass so etwas entstünde und entsteht. Ja. Und ich glaube, dass es viele, viele Möglichkeiten und Ebenen gibt, auf Musk Druck auszuüben. Man denke auch an mögliche Apps, die in Verbindungen, die es bei ihm gibt, seine seltsamen Verbindungen zu Amber Heard. Also der hat sicher auch Dinge und Mittel, wie man ihn erpressen kann. Der ist sicher kein Waisenknabe, ja.
Das, was ich da aber dem entgegnen möchte, man kann es sehen in der digitalen Welt wie in der analogen Welt, wenn wir uns permanent aus dem Mainstream da verdrängen lassen oder sagen, ja, wir bauen hier nur unsere Alternativen auf. Warum haben wir dann überhaupt demonstriert? Warum sind wir überhaupt auf die Straße gegangen? Warum gehen wir immer dahin, wo der Mainstream ist, versuchen da Einfluss zu nehmen, weil da eben die Entscheidungen gemacht werden. Und es gibt, sag ich mal, momentan auch, was sehr viele Themen angeht, gerade nee, kein stärkeres Tool als Twitter. Auf Getter oder die Alternativplattform will ich mich auch nicht verlassen. Man hat gerade in Telegram gesehen, dass Telegram in Brasilien gesperrt wurde, landesweit gesperrt wurde. Getter will ich mich auch nicht drauf verlassen. Man weiß auch nicht, du kannst genauso auch bei den Leuten so argumentieren. Du kannst ja auch bei Getter oder bei was weiß ich irgendwelchen Plattformen sagen. Wie gesagt, die eine fällt mir gerade den Namen nicht ein, die wir vor kurzem auch alle beworben hatten, die Twitter-Alternative. Die war auch von heute auf morgen dann einfach weg, auch aus den App Stores
Parler.
einfach weg. Und
Parler.
genau, Parler, ja genau, Parler, oder was auch immer. Auf jeden Fall war die Plattform da, sie war gut, man hat sie genutzt, man hat sie groß gemacht und man hat einfach nie, egal auf welcher Plattform du bist, ob das eine Alternative oder eine Mainstream-Plattform ist, du hast nie eine Garantie, dass das eine Plattform ist, die 100% funktioniert, wo es nicht irgendwann sein kann, dass die Menschen einfach weg sind. BitChute zum Beispiel, da muss man auch sagen, die hatten teilweise wirklich hart rechten Content da drauf gehabt. haben sie nicht weggemacht. Ja, da braucht man sich auch nicht wundern, dass die Videos nicht angeguckt werden, wenn die Plattform einfach sowieso grottenschlecht läuft, sich nie weiterentwickelt und dann auch noch so ein Content da drauf ist. Da habe ich mich auch sehr viel drüber aufgeregt. Letztendlich meinen Kanal da auch gelöscht wieder, weil ich diese Plattform einfach nicht nutzen will. Aber gibt es gute Alternativen wie Odyssey oder so, aber auch habe ich auch persönlichen Kontakt mal zu den Leuten dahinter gehabt, weiß auch, das sind nicht viele, die dahinter Odyssey sitzen, die das entwickeln. Und die können auch von heute auf morgen irgendwelche Probleme haben. Oder da hat auch jeder Einzelne, gerade wenn das so ein kleines Team ist, eine tragende Funktion inne. Und ich glaube, von dem auch, was der Journalist da jetzt bei Twitter gesagt hat, dass da jetzt langsam ein anderer Wind weht, dass die Leute da innerhalb Twitter eine andere Einstellung dazu haben und so. Ich glaube, so einfach bekommt man die ganze Mitarbeiter, die ganzen Mitarbeiter bei Twitter dann auch nicht mehr umgedreht, dass die dann auf einmal sagen, ja, wir machen jetzt diesen ganzen woken Quatsch wieder mit, den wir vorher mitgemacht haben, wobei nur die praktisch geblieben sind, die wirklich gut für Twitter arbeiten und die diese Plattform auch in dieselbe Richtung bringen wollen wie Elon Musk. Und deswegen, also und vor allem, um nochmal ein generelles Ding zu sagen, man muss sich wirklich mit allem, was man macht, in irgendeiner Weise mit irgendwas arrangieren. So, wir haben nie auf irgendwas eine hundertprozentige Garantie, dass das auf jeden Fall funktionieren wird. Und ich finde, wir sollten gerade jetzt Twitter, deswegen mache ich das auch, so stark nutzen, weil wir darüber so viele Leute erreichen, viele Leute aus dem Mainstream erreichen. Und ich glaube, dass es hier, dass Twitter auch momentan sehr viele Menschen wieder viel mutiger macht, zu ihrer Meinung zu stehen, weil die einfach sehen, wir sind wirklich viele, wir sind die stille Mehrheit, wir sind nicht mehr auf irgendwelche 10 Plattformen verstreut, sondern wir sind alle hier, wir finden statt und wir sind laut. Und das finde ich extrem wichtig, dass man das wahrnimmt und weil dann bekommt man ein ganz anderes Gefühl dafür und merkt, okay, wir sind nicht mehr die stille Mehrheit, wir sind mittlerweile die laute Mehrheit, aber sowas bekommt man eben auch mit, auch nur mit, wenn man nicht eben auf 10 verschiedene Plattformen verstreut ist, sondern indem man das nutzt, was man da hat. Und ich weiß, wie gesagt, man hat nie eine Garantie, dass das auf Ewigkeiten läuft. Aber sollte es so lange so aktiv nutzen, solange das in die richtige Richtung geht. Und das, finde ich, hat Twitter hier x-fach bewiesen.
Da gebe ich dir völlig recht. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Man muss Twitter so intensiv und so lange wie möglich jeden Zentimeter ausnutzen. Auch andere Apps, ja. Die Österreicher zum Beispiel nutzt gerade sehr intensiv TikTok, hat da Reels gemacht, die über 500.000 Aufrufe erreicht haben. Aber mit dem Ziel, ständig Leute auf Telegram zu holen. Ja, mir ist klar, wenn man absolute Sicherheit will, dann kann man einen Brieftauben losschicken. Ja, aber es gibt halt gewisse Dinge, die noch sicherer sind, nicht so unter Druck stehen, ja, oder zumindest den Druck besser standhalten können. Du kannst ja auch quasi den Telegram, die Telefonnummern deiner Kanalnutzer quasi kopieren und sie direkt erreichen, wenn wir deren Privatsphäre-Settings das zulassen. Aber was ich meine ist, man darf sich nicht darauf verlassen, ja. Man darf jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt aufgebaut einen Odyssee-Kanal oder Telegram-Kanal, wir haben alternative Welten aufgebaut, versucht etwas aufzubauen. Jetzt lässt man das alles wieder liegen, weil es einfach so scheißgeil ist, auf Twitter wieder diese Reichweite, die Reaktion, Dopamin-Feedback zu haben. Ich weiß ja genau, was das ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr. Und deshalb versuche ich auch ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen.
Sehe ich aber an der Stelle.
Aber
an der
nach Stelle wie vor Leute rüberziehen, rüberziehen auf Rumble, Odyssee oder was man auch nutzt, ja, damit man dann, wenn das morgen wieder vorbei ist, und zum Beispiel Tommy Robinson war kurz reaktiviert, ja, und dann, bam, war er wieder weg, ja. Also, weil ich persönlich sehe die Entwicklung jetzt eher ins Negative mit Lina Chacarino, weil das zeigt zumindest, dass Musk versuchen musste, ihnen entgegenzukommen. Im besten Fall müsste er das nicht mal versuchen und könnte den Ex-Chef von Parley oder den Getter-Chef, oder es gibt ja viele andere CEOs, die klar rechts sind und klar aus dem Meinungsfreiheitsspektrum kommen, und nicht, wie ich gerade lese, ich zitiere Standard-Schlagzeile, die Twitter-Chefin Lina Chacarino ist die Antithese zu Musk. Ja, also die jubeln alle darüber, die Linken, und sagen, jetzt ist ein Signal, vergraulte Werbekundschaft zurückholen. Das ist jetzt bereits ein Zeichen der Schwäche, meiner Meinung nach, und kein genialer Schachzug.
Ja, wobei man da sagen muss, die Linken sind da bei ihr auch gespalten. Also gerade weil, wegen dem, was du anfangs vorgelesen hast, wegen der Liste der Leute, denen sie folgt, dass sie ja auch generell jetzt mit Elon Musk arbeitet, das stößt vielen Linken auch ziemlich auf. Also da sieht man, dass beide Lager da bei ihr momentan gespalten sind. Und deswegen sage ich auch, gebt ihr die Zweifel oder lasst den Zweifel einfach zu, so, aber jetzt nicht komplett schon. Also das ist das, was wogegen ich mich immer so gestreut habe. Das ist für mich auch so eine, offen gesagt, eine ziemlich schwache Einstellung von manchen, zu sagen, ja, jetzt, weil wenn die da ist, ja, WEF, und deswegen gehen wir am besten alle von der Plattform runter. So, dann ist ja schon der Kampf verloren, bevor der überhaupt war. Und deswegen finde ich, sollte man ihr eine gewisse Chance geben, sich zu beweisen, behaupten oder auch nicht. Und dann sieht man ja immer noch, wohin das geht. Aber jetzt, da sage ich mal, einen konservativen oder einen rechten CEO da ranzuholen, das wäre auf jeden Fall, das hätte die Plattform direkt gegen die Wand gefahren, also glaube ich.
Aber wenn er es geschafft hätte, Musk die Plattform zu finanzieren, ohne diesen Werbeeinnahmen, wenn er eine Position der Stärke wäre, könnte er in diese Richtung weitergehen. Und ja, sehen, er hat den Rahmen ein bisschen verschoben in eine Richtung, dass gewisse Leute wieder rein dürfen, gewisse Debatten zugelassen werden. Ja. Man sieht aber jetzt, ja, er hat diesen Rahmen jetzt nicht weiter verschoben, sondern es ist jetzt eher, wirkt eher so, als würde der Rahmen, zumindest erwarten das jetzt viele, wieder zurückgeschoben werden. Du sagst, das würde er nie machen, weil das seine große Vision ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen, in welche Richtung es geht. Ich befürchte, ehrlich gesagt, dass es ein bisschen, dass es eher in die Richtung wieder von mehr Zensur gehen wird. Und was mir wichtig ist, ja, man sollte Twitter nutzen, aber wir müssen nach wie vor dringend versuchen, eigene Plattformen aufzubauen, Plattformen, wo wir wirklich Kontakt zu den Nutzern haben, die vielleicht nicht so groß sind, nicht so eine massive Reichweite haben, damit man da nicht ständig ins Bodenlose nicht stürzt. Weil wenn es eine Plattform gäbe, und das ist nicht unmöglich, wo wir auch alle sind, vielleicht kein Mainstream, aber alle Rechten, alle Patrioten, man alle Videos mitkriegt. Ja. Zum Beispiel, wer von uns benutzt BitChute, wenn er ein patriotisches Video sehen möchte? Ja. Wer benutzt BitChute als Suchmaschine? Kein Mensch. Ja. Auf BitChute kommst du immer nur, wenn du Links woanders siehst, in der E-Mail oder auf Telegram oder so. Ja. Aber es bräuchte irgendeinen Feed, wo du einfach unzensiert alle rechten Inhalte sehen kannst, die dich interessieren. Das gibt es im Moment nach wie vor nicht. Und das ist ein großes Manko. Und ich fürchte halt, dass wenn Leute glauben, Twitter könnte dazu werden, erstens nach wie vor Leute ausgeschlossen sind und die in Twitter halt nicht erlaubt sind, zum Beispiel meine Wenigkeit. Logischerweise haben wir auch beide eine psychologisch unterschiedliche Herangehensweise, aber ich glaube halt, dass Twitter langfristig auch jederzeit kippen kann. Und was die Mitarbeiter betrifft, Musk hat ja auch die linken Mitarbeiter rausgehaut und andere reingeholt, genauso schnell könnte das umgedreht werden. Und meine große Sorge ist, das Ganze hängt wirklich ausschließlich an Elon Musk. Es ist kein allgemeine Trendwende von einer großen Netzwerk an Silicon Valley CEOs, die sagen, das reicht uns jetzt. Nein, es ist nur die eine Person, Elon Musk, und ihr massives Geld und ihre Managementfähigkeiten, die all das überhaupt möglich gemacht haben. Ansonsten ist der gesamte Trend in massive Zensur gegangen. Kann eine Person diesen massiven Trend, Woke Capital, Bud Light, Miller, die ganzen Kram, kann eine Person das wirklich in diese Richtung die Richtung ändern, den Trend ändern? Ich bezweifle das, ehrlich gesagt.
Das sehe ich aber auch anders, weil es eben nicht nur die eine Person Elon Musk ist, sondern es, wie gesagt, man merkt, man hat den Bericht, dass sie intern, dass die Stimmung da gekippt ist in Twitter. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, wenn die wirklich woke sind, da wirklich lange durchhalten würden bei Twitter, wenn alle um einen rum anders drauf sind und ein Arbeitspensum an den Tag legen, was sie vorher nie so gekannt haben. Man sieht ja, wenn du Bud Light ansprichst, da sieht man, dass es da gar kein CEO gebraucht hat, um Bud Light zu Fall zu bringen, sondern es waren einfach die Menschen, die einfach massenhaft kein Bud Light mehr gekauft haben und dann die Verkäufe um, ich glaube, 20 oder fast 30% eingebrochen sind und so weiter. Das heißt, wenn sich die Stimmung durch gewisse Informationen und generell Einstellung der Menschen ändert, was jetzt auch die kommende US-Wahl dann auch zeigen wird und so weiter, das hat so, denke ich, schon sehr viel Einfluss dann auch viele Unternehmen ich glaube, wenn du halt auch wirklich Kohle machen willst, klar gibt es da immer wieder woke Unternehmen, ich habe das jetzt selber erlebt, dass wir bei einem, wie gesagt, abgelehnt wurde, aber die werden über kurz oder lang merken, wie man es jetzt auch bei Vice gesehen hat, wie man es bei BuzzFeed gesehen hat und so weiter, bei diesen ganzen woken Medien oder auch Fox, die richtig abbauen. Und so wird es auch mit anderen Woken-Unternehmen gehen. Und die müssen sich halt dann irgendwann entscheiden, wollen wir halt noch weiter viel Kohle machen oder halt auch nicht. Und die, sag ich mal, wenn du Kohle machen willst, dann kannst du irgendwann nicht mehr woke sein und diesen ganzen Kram mitmachen. Man sieht es jetzt auch bei den ganzen Filmen, die rauskommen und so, die werden auch ins Bodenlose gewertet. Deswegen, also das alles jetzt an einer Person, Elon Musk, wie soll ich sagen, festzumachen, das finde ich sehr schwierig. Also ich glaube, dass da sehr
Aber
viel mehr dazu kommt.
Miro, das setzt ja voraus, dass es einen freien Markt gibt. Ich bringe immer als Beweis, ich meine, ich bin auch ein großer Fan von der These Get Woke, Go Broke. Und ich will auch nicht falsch verstanden werden, ich spiele ein bisschen Advocatus Diaboli. Also meine Hoffnung ist, dass Elon Musk erfolgreich ist, wirtschaftlich erfolgreich, dass es eine Breitenwirkung hat, dass dann auch YouTube und Facebook und Instagram langsam erfolgreicher werden, dass sich andere CEOs, Peter Thiel und Co. aus der Decke trauen, im Schützenhilfe geben, dass bereits jetzt schon längst in Silicon Valley im Hintergrund auch meinetwegen nur Libertäre sich treffen und sagen, es kann so nicht weitergehen, wir brauchen eine Meinungsfreiheit, dass sich diese ganze Allianz von Sam Harris bis Douglas Murray und so weiter und so fort ermächtigt und tatsächlich dieses Zensurklima bricht, weil dann gibt es eine freie Debatte, das ist meine Hoffnung. Ich persönlich glaube halt nicht, dass wir wirklich diese Bedingungen des freien Marktes haben. In der
Haben wir auch
DDR
nicht.
zum Beispiel bin ich mir überzeugt davon, dass die ganzen DDR-Propagandafilme auch eine sehr schlechte IMDb-Bewertung bekommen hätten, wenn die Bürger hätten abstimmen können. Trotzdem wurden sie jahrzehntelang, ja, permanent immer und immer wieder gedreht, weil die Idee dahinter ist nicht, uns zu unterhalten. Die Idee dahinter ist nicht mal Geld zu machen. Die Idee dahinter ist, Propaganda zu liefern. Und indem man alles andere ausschaltet, gehen die Konsumer halt weiter und schauen sich Peter Pan und Wendy und Pinocchio und Lord the Rings of Power, den Kram halt doch an. Natürlich nicht so stark und nicht so intensiv, aber man macht es dann halt doch. Ja? Und ich nicht. Ja? Aber ich sage nur, das ist halt so das Problem, was ich sehe, ist, wenn du dir anschaust, die großen Machtkonzentrationen, also die BlackRock, Larry Fink und all diese Leute, die wirklich das Geld haben, die massiven Finanzierungen haben, dann glaube ich, haben die auch eine gewisse globalistische Agenda. Man sieht auch, wo das ganze Geld hinfließt, in die NGOs wie Soros, zum Beispiel die District Attorneys, ist jetzt gerade hochgekommen, massiv gekauft hat, wie die Klimaagenda vorangetrieben wird. Und ich fürchte halt, dass das nur. Mein Argument, ich rede lange rum, wir sollten auch allmählich die Debatte abbinden, damit es nicht zu lange wird. Mein Argument, durch Konsumentenentscheidung oder das Freispiel der Kräfte und den freien Markt der Ideen wird sich nichts ändern, weil es diesen freien Markt gar nicht gibt und weil es dieses Freispiel der Ideen gar nicht gibt, durch Zensur und massive, nenne es sozialistisch, technokratisch, neofeudalistische Kapitalkontrolle.
Ja, definitiv. Das sehe ich ganz genauso wie du. Den freien Markt, den gibt es, ja, den gibt es faktisch einfach nicht. Da muss halt auf mehreren Ebenen dann in die Richtung gearbeitet werden. Also sowohl auf politischer, parteipolitischer Ebene, wo ja auch, sage ich mal, einige aus der Wahrheitsbewegung sagen, ja, das bringt nichts und so, wo ich halt sage, ja, man muss alle legitimen Mittel nutzen, die wir haben, um auf diese Entwicklung Einfluss zu nehmen. Und dazu gehört eben auch das Wählen. Selbst wenn man nicht unbedingt daran glaubt, dass das was bringt, aber ob ich jetzt da hingehe oder nicht, ich kann danach immer noch reden. Ich habe meine Stimme nicht begraben in irgendeiner Urne oder so. Ich habe früher selber das Wording benutzt, habe mich, distanziere mich mittlerweile von mir selbst. Ja, eben halt auf der Ebene, aber auch, sag ich mal, was das Konsumverhalten sonst angeht, sagen ja auch die Leute, die gegen das Wählen sind, ja, ich treffe meine Entscheidung in meinem Konsumverhalten. Ja, warum muss man das eine und das andere immer ausschließen? Ich mache halt alles, ne? So, ich gehe wählen, ich achte darauf, was ich konsumiere und was nicht, für was ich zahle und für was nicht. Und ich versuche, meinen Einfluss in den Netzwerken groß zu machen. Aber wie du auch schon richtig sagst, die alternativen Netzwerke sind natürlich unser sicherer Hafen, zu dem wir immer zurückkommen können. Gerade Telegram ist die wichtigste Plattform nach wie vor und muss deswegen auch immer wieder beworben werden, um auch die Leute darüber zu holen und so, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, man kann sich darauf nicht verlassen, dass das so immer so weitergeht. Das kann man aber auf keiner Plattform, kann man auch auf keiner alternativen Plattform. Ich bin übrigens, um da nochmal kurz Kritik reinzuwerfen, auch nicht unbedingt der Meinung, dass man eine deutsche Plattform braucht oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, deutsche Plattform ist das Falscheste, was du machen kannst, weil hier alles den Gesetzen unterliegt und ja, du direkt wahrscheinlich bei dem falschen Content auf deiner Plattform eine Hausdurchsuchung hättest und dann wäre diese ganze Plattform von heute auf morgen einfach weg. Deswegen ist eine deutsche Plattform auch mit deutschen Servern das Schlechteste, was du machen kannst. Die sind auch unfassbar teuer und immer teurer mit der Energie und so weiter. Wie auch auch immer.
Eine deutsche
Deswegen.
Plattform, wenn ich ganz kurz so einwerfen darf, wäre eine deutsche Plattform für zensurfreie Kommunikation, wäre so ähnlich wie ein nordkoreanisches Institut für Marktfreiheit.
Ja, schön gesagt, ja. Ja, und deswegen, also man muss halt auf allen Ebenen das seinen Einfluss da geltend machen und das alles nutzen, solange es geht. Und deswegen bin ich jetzt auch kein Freund dieser Schwarzmalerei, ne? Jetzt was halt auch ihr Yakarino angeht. So, ich gebe ihr eine Chance. Sie kann verkacken, sie kann nicht verkacken. Twitter kann danach weiter Werbekunden verlieren, kann danach einen Struggle haben. Nichtsdestotrotz heißt es aber auch nicht, dass dann immer alles verloren ist. Wie gesagt, da arbeiten wirklich Menschen mit Herzblut dahinter. Das dürfen wir nicht vergessen. Da nicht nur Elon Musk, der dann da in der Bibliothek gepennt hat, sondern auch andere Mitarbeiter über Wochen hinweg, die da wirklich am Limit gearbeitet haben, die diese Plattform wirklich voranbringen wollen. Und deswegen habe ich, auch von dem, was ich ja jetzt auch gelesen habe und mitbekomme, ich habe ja auch einige Entwickler abonniert, folge ich einfach, weil das interessant ist. Man bekommt die Entwicklung auch zuerst zu sehen bei denen und so, die posten das regelmäßig. Und ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass sich da intern so viel tut, dass selbst wenn Elon Musk irgendwas passieren würde, das so eingerichtet ist, und ich glaube, er ist sich seiner Gefahr auch bewusst, dass es nicht direkt in woke Hände fällt und alles direkt zerstört. Weil er hat ja anfangs auch mal ein Bild gepostet von einer Waffe, die er neben seinem Nachttisch stehen hat und so weiter. Hat da auch geschrieben, dass es schon gefährlich ist, so in die Richtung, was er da gerade macht, dass er sich mit dem Establishment anlegt. Deswegen wäre es unfassbar naiv, davon auszugehen, dass er nicht irgendwelche Backup-Möglichkeiten geschaffen hat, falls ihm etwas zustoßen sollte. Also ich habe einfach viel Vertrauen in Elon Musk. Wie gesagt, was ich aber nicht auf einfach nur, find ihn geil, weil er ein paar lustige Memes postet oder so, begründet, sondern an dem, was er in den letzten Monaten aus dieser Plattform rausgeholt hat, generell für Meinungsfreiheit und für Transparenz geschaffen hat und wie er die Plattform vorangebracht hat.
Da gebe ich dir völlig recht, das sage ich auch immer wieder bei aller Kritik. Wir müssen ihm dankbar sein, was er allein jetzt schon ermöglicht hat. Und das Ganze, wie wir auch gesehen haben mit der Twitter-Manipulation der US-Wahl, das ja, kann Wahlen und damit Schicksale entscheiden, Kriege entscheiden. Und auf jeden Fall werden aber die Globalisten hier ein bitteres Gefecht um Twitter liefern, insbesondere mit zunehmender Vehemenz vor der kommenden US-Wahl. Eine letzte Frage habe ich noch, wenn wir eine schöne runde Stunde gestreamt. Hast du ein Poster von Elon Musk irgendwo im Haus hängen oder?
Das hätte jetzt noch gefehlt, ja.
Nee,
Das ist eigentlich eine gute, ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht werde ich mir eins. Nee, aber das ist ja auch so das Ding. Warum darf ich kein Bild von Elon Musk dahin hängen, wenn ich einfach finde, dass ein erfolgreicher Unternehmer ist, ein Vorbild in vielen Dingen?
Seine
So,
unbenommen, ja.
eben, deswegen. Also, ich werde hier irgendwann vielleicht auch einfach aus Provokation hier einen Schrein aufbauen und da in die Richtung einfach beten und dann ja, sehen wir uns
Der
das hinführt.
Maskismus, ja, nach Mirosch'scher Prägung. Ich habe einen folgenden Vorschlag. Weißt du was? Lass uns doch jetzt im Quartalsakt oder vielleicht im Zwei-Monatstakt einfach mal so Twitter-Analysen machen und schauen, wie sich unsere, meine pessimistisch-schwarzjährische, deine schöne rosafarbene Prognose verwirklicht oder nicht verwirklicht haben. Das fände ich sehr interessant. Nicht alle paar Wochen, aber wirklich in einem größeren Zeitraum. Lass uns wieder treffen und dann schauen, wie sich Jacarino oder Jacarino, pardon, ausgewirkt hat. Ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall bin ich dir dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin euch dankbar, dass ihr zugeschaut habt und würde mich sehr freuen über Kommentare, falls ihr live später reingeschaltet habt. Das Video findet ihr wie immer auf Odyssee Rumble und auch auf meinem Telegram-Kanal als Audioversion zum Anhören. Folgt unbedingt Miro, folgt ihm auf Twitter, legt euch einen Twitter-Account an, geht unbedingt auf Twitter, auch wenn ihr der Ansicht seid, dass Musk ein Teil der satanischen, transhumanistischen Agenda ist, ja, das, ohne jetzt ironisch sagen zu wollen, dass es sie nicht gäbe. Geht trotzdem auf Twitter und boostet da die Reichweite aller dissidenten Inhalte, insbesondere den Kanal von Miro, den ihr verlinkt findet. Ich gebe dir, lieber Miro, das letzte Wort und danke nochmal für dein Erscheinen trotz technischer Probleme gestern.
Ja, gar kein Thema. War wieder sehr cool, hier dabei gewesen zu sein. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir solche Debatten hier führen, weil das eben auch so grundlegende Themen sind. Und ansonsten, ja, kann ich alles auch nur zurückgeben. Folgt dir, wenn man dir noch nicht folgt, also die Leute, die von meinem Kanal jetzt hier rübergekommen sind, weil du ja leider Gottes ja nicht ganz auf Twitter stattfindest. Und Ja, auf jeden Fall. Nur ja, ist es sehr wichtig, dass wir die alternativen Plattformen, also ich möchte mich jetzt auch nochmal ganz besonders für die alternativen Plattformen auch aussprechen. Man muss es auch wirklich sagen, Telegram ist meine Primärplattform nach wie vor. Es ist zwar sehr lustig, was ich auf Twitter mache und es macht wirklich sehr viel Spaß da, aber Telegram ist nach wie vor die wichtigste Plattform für mich und deswegen ja, folgt uns da auf jeden Fall und vergesst uns auf Telegram nicht, denn da sehen wir seit über einem Jahr eine Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du die auch siehst, aber dass sehr viele Leute Telegram verlassen und das ist auf jeden Fall sehr bitter, weil man sehr viel Energie da reinsteckt und einfach sieht, dass die Leute in Scharen, egal wie gut man ist, die Plattform verlassen und das sollte ein Gegentrend stattfinden.
Dem stimme ich zu. Ich habe nichts hinzuzufügen, außer dass wir uns spätestens in ein, zwei Monaten wiedersehen, um dann ein Fazit zu ziehen über das Wirken von Linda Ciaccarino. Vielen Dank, Miro, und bis zum nächsten Mal.